Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Donnerstag mit Gerwald Herter. Guten Morgen. Orion ist auch der Name eines Militärmanövers. In Frankreich üben derzeit tausende Soldatinnen und Soldaten die Abwehr eines Angriffs auf einen verbündeten Staat. Wie das zu deuten ist, das hören Sie gleich. Warschau und der Holocaust, die Verfolgung oder der Verrat von Juden auch durch polnische Bürgerinnen und Bürger, sorgt in unserem Nachbarland immer noch für schmerzhafte und schwierige Diskussionen. Außerdem, Kommunalwahlen in England sind oft ein Test für die Popularität der Regierung in London. Labour und die Liberaldemokraten wollen ihre Chance jetzt nutzen. Das sind unsere Themen in Europa heute. Das fiktive Arnland, Arnland gilt es zu verteidigen, ein mit Frankreich verbündeter Staat, der von der Armee eines Nachbarlands angegriffen wird. Dieses Manöver findet derzeit im Osten Frankreichs statt und soll morgen zu Ende gehen. Nach Einschätzung der Redaktion von Le Monde erinnert es an das Szenario des Krieges in der Ukraine. Tausende französische Soldatinnen und Soldaten sind im Einsatz mit Panzern, Hubschraubern, Luftunterstützung. Sie üben den gemeinsamen Kampf mit Truppen anderer Nationen. Auch die deutsch-französische Brigade ist beteiligt, allerdings übernimmt sie im Manöver die undankbare Rolle der Angreifer, die es zu schlagen gilt. Jakob Ross ist Fachmann für Sicherheitsfragen bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er kann uns sagen, wie sich das Manöver in die Linie französischer Sicherheitspolitik einfügt. Mit ihm bin ich nun in Berlin verbunden. Guten Morgen, Jakob Ross.
Guten Morgen, Herr Herth, hallo.
Solch ein ausgedehntes Manöver hat in Frankreich offenbar lange nicht stattgefunden. Da wird das Zusammenwirken gerade mit NATO-Partnern geübt. Angeblich gab es das in diesem Umfang in den letzten 30 Jahren nicht mehr. Mich hat überrascht, dass es in Deutschland kaum zur Kenntnis genommen wird. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist zunächst einmal tatsächlich überraschend, vor allem weil es unmittelbar an der deutschen Grenze stattfindet, in der Region Grand Est. Also an der Grenze zum Saarland und Rheinland-Pfalz. Dort werden 12.000 Soldaten eingesetzt, aktuell noch bis morgen. Dann enden diese Manöver. Das Ganze hat 35 Millionen Euro gekostet. Und wie Sie sagen, ist es eben seit fast 30 Jahren das erste Manöver in dieser Größe, was stattfindet. Zuletzt hat es ein solches Manöver 1987 gegeben, auch da unter deutscher Beteiligung. Da wurde unter dem netten Namen Kecker Spatz geübt, auf deutschem Staatsgebiet damals noch und unter den Umständen des Kalten Kriegs. Dass es jetzt wenig Aufmerksamkeit gibt, mal abgesehen vielleicht von der Regionalpresse im Saarland, ist überraschend, weil auch deutsche Soldaten teilnehmen von der deutsch-französischen Brigade. Sie sagten es auch von der deutsch-französischen Staffel, einer Luftlandeeinheit, die in Evreux in Frankreich stationiert ist. Und auch ein bisschen schade, weil es eben auch darum geht, wieder mehr Aufmerksamkeit sozusagen zu generieren für die Rolle von Streitkräften in der Landesverteidigung, insbesondere natürlich seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine im vergangenen Jahr.
Ja, Sie sagen es, man denkt bei französischen Militäreinsätzen an Afrika, den Orient, Mali, Afghanistan vielleicht, afrikanische Staaten. Ist die Besinnung auf die Verteidigung des Bündnisgebiets einschließlich der Verteidigung angegriffener Partner etwas, das im französischen militärischen Denken erst einmal wiederentdeckt werden musste?
Ja und nein. Nein, weil seit 2017 und einem damaligen Prozess sozusagen diese Umstellung schon geplant wird. Die aktuelle Übung wird auch schon seit 2020 geplant, also schon vor Beginn des zweiten russischen Angriffs auf die Ukraine, eben seit 2014, dem ersten Angriff. Auch dem Georgienkrieg gibt es diese Überlegungen in den französischen Streitkräften. Aber ja, weil eben auch in Frankreich im vergangenen Jahr parallel zu den deutschen Überlegungen festgestellt wurde, dass die französischen Streitkräfte einem Szenario oder einem Krieg, wie er aktuell in der Ukraine stattfindet, nicht gewachsen wären. Auch die französischen Streitkräfte, das hat ein Bericht des französischen Parlaments aus dem Februar noch einmal festgestellt, könnten einem vergleichbaren Angriff, wie Russland ihn gegen die Ukraine geführt hat, höchstens ein paar Tage oder Wochen ohne Unterstützung standhalten, wären also ähnlich wie die Bundeswehr in Deutschland blank. Und darauf gilt es jetzt zu reagieren, eben bei Übungen im verbundenen Gefecht der verschiedenen Waffengattungen, der Land-, See- und Luftstreitkräfte, aber eben auch im Verbund mit verbündeten Partnerstaaten. Bei der aktuellen Orion-Übung nehmen, wie Sie bereits sagten, auch Soldaten aus den USA, Großbritannien und verschiedenen europäischen Partnerstaaten teil.
Die Wiederentdeckung der NATO in Frankreich, die der französische Präsident Macron ja doch als Hirntod bezeichnet hatte, also?
Ja, diese Operation findet nach NATO-Standards statt, folgt diesen Standards. Auch die NATO kommuniziert sehr umfassend zu diesen Operationen und Übungen. Und ich denke, auch in den französischen Streitkräften ist absolut klar, dass die NATO das zentrale Bündnis ist, dass die NATO auch für die Verteidigung des französischen Staatsgebiets wichtig ist und dass eben dieser Ausspruch Macrons von Ende 2019, dass dieses Bündnis Hirntod sei, spätestens mit dem erneuten russischen Angriff auf die Ukraine überkommen worden ist.
Es wird ja bei diesem Manöver nicht bleiben. Welche Ziele hat Macron gesteckt? In Deutschland hat man ja versucht, den Schalter mit diesem 100-Milliarden-Euro-Paket umzulegen.
Ja, in Frankreich hält man sich und in der aktuellen Regierung insbesondere ein bisschen zugute, dass man sozusagen früher reagiert hat als andere, auch Deutschland. Das wird natürlich nicht explizit gesagt, dass man eben schon in den vergangenen Jahren sozusagen den Schalter umgelegt hat, mehr Geld investiert hat. Die Verteidigungsetats in Frankreich steigen seit Jahren. Das wurde jetzt noch einmal bestätigt für den Budgetzeitraum bis 2030. Aber, und auch das sagten Sie ja bereits, auch die französischen Streitkräfte müssen eben damit umgehen, dass sie in den vergangenen Jahren insbesondere in Auslandseinsätzen, vor allem in Westafrika, im Sahel eingesetzt waren und dass sie auf diese hochintensiven Gefechte, wie sie derzeit in der Ukraine stattfinden, nicht so vorbereitet sind, wie es beispielsweise eben im Rahmen der NATO eigentlich gefordert ist. Und dass jetzt in den kommenden Jahren auch in den französischen Streitkräften, ähnlich wie in der Bundeswehr, viel Geld investiert werden muss, aber eben auch viel geübt werden muss, um diesen Situationen auf diese Situation gut vorbereitet zu sein.
Das war Jakob Ross, Fachmann, auch für französische Sicherheitspolitik und bei der DGAP in Berlin tätig. Vielen Dank, Herr Ross.
Herzlichen Dank. Tschüss.
Eine schmerzhafte Debatte dauert in Polen an. Unbestritten ist es, Nazi-Deutschland, die Verantwortung für den Holocaust trägt und die Schuld für die systematische Ermordung von Jüdinnen und Juden, auch nach dem deutschen Überfall 1939 auf Polen. Dass es wie später in anderen von den Nazis besetzten Ländern, aber auch in Polen Menschen gab, die Juden an die Deutschen verrieten, das ist historisch belegt. Im Zusammenhang mit dem Gedenken an den Aufstand im Warschauer Ghetto ist die Diskussion darüber in Polen wieder in Gang gekommen. Es geht auch um Fragen der Freiheit von Forschung und Wissenschaft. Unser Korrespondent Peter Sawicki berichtet aus Warschau.
Stanisław Ramotowski ist in der polnischen Geschichtsschreibung eher wenig bekannt. Dabei ist er einer von mehr als 7000 Menschen aus Polen, die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechten unter den Völkern geehrt hat. Im Jahr 1941 lebte Ramotowski im Nordosten Polens. Dort ereigneten sich mehrere Pogrome der katholischen polnischen Landbevölkerung an ihren jüdischen Nachbarn, toleriert von der deutschen Besatzung. Ramotowski rettete eine Jüdin vor dem sicheren Tod, indem er sie heiratete. Seine Biografie ist ein Beispiel für die historische Ambivalenz beim Thema Holocaust in Polen. Die Autorin Anna Bikont hat das Wirken des Mannes in einem Buch gewürdigt, darin aber auch die damaligen Pogrome ausführlich thematisiert. Die aktive Rolle von Polen während des Holocaust ist ein Kernthema in Bikonts Arbeit. Auf diesen Aspekt wies kürzlich auch die Holocaust-Forscherin Barbara Engelking in einem Interview im Sender TVN24 hin und fällte ein scharfes Urteil. Juden wurden von den Polen während des Krieges enorm enttäuscht. Sie wussten, was sie von den Deutschen zu erwarten hatten. Das waren Feinde. Polen hingegen hatten das Potenzial, Verbündete zu sein. Man konnte erwarten, dass sie wohlwollender sein würden und es nicht etwa dieses Ausmaß an Denunziationen gegeben hätte. Engelking äußerte sich am 19. April aus Anlass des 80. Jahrestags des Aufstands im Warschauer Ghetto. Sie gehört weltweit zu den renommiertesten Vertreterinnen ihres Fachs und hat etwa zum Thema des Verrats von Juden durch Polen an nazideutsche Besatzer Bücher publiziert. Im TV-Interview räumte sie auch ein, dass Polen, die Juden versteckten, die Todesstrafe drohte. Dies dürfe, so Engelking, einen differenzierten Blick auf die Geschichte aber nicht verstellen. Juden waren während des Ghettoaufstands sehr auf sich allein gestellt. Es gab natürlich sogenannte Gerechte, die geholfen haben und denen Anerkennung gebührt. Es gab von ihnen aber nicht viele. Zu suggerieren, dass alle Polen bereit waren zu helfen, ist geschichtsverfälschend. Die Peace-Regierung und Akteure aus ihrem Umfeld wiederum werfen Engelking Geschichtsverfälschung vor. Nicht zum ersten Mal. 2021 musste sie sich wegen vermeintlicher Manipulationen in ihrer Arbeit vor Gericht verantworten, wurde am Ende aber freigesprochen. Nach ihrem Fernsehinterview im April warf Peace-Politiker Jan Dziedziczak Engelking nun ebenso wie der Autorin Anna Bikont vor, vorsätzlich dem eigenen Land zu schaden und unterstellte ihnen eine Nähe zum größten politischen Widersacher der Peace. Man halte sich mal vor Augen, dass Personen solchen Gedankenguts wie Frau Engelking oder Anna Bikont vor 2015 durch die Regierung der Bürgerplattform in die Welt geschickt wurden, um diese Dinge zu erzählen. Polnische Steuerzahler hatten also Verleumdungen Polens finanziert. Ähnlich äußerte sich Bildungsminister Przemysław Czarnek. Er sagte in einem regierungsnahen TV-Sender, dass viele hunderttausend Polen Juden während des Zweiten Weltkriegs geholfen und somit noch viel mehr jüdische Opfer verhindert hätten. Zumindest die von ihm genannten Zahlen sind historisch nicht belegt. Czarneks Worte haben gleichwohl Gewicht. Barbara Engelkings Arbeitgeber, die Polnische Akademie der Wissenschaften, untersteht Czarneks Ministerium. Er kündigte als Folge aus Engelkings Aussagen finanzielle Maßnahmen an. Ich werde nicht auf die Personalpolitik des Instituts einwirken. Ich bin ein Demokrat. Gleichwohl werde ich 100%ig keine weiteren Fördergelder bewilligen, über das hinaus, was bereits genehmigt ist. Denn das Institut hat sich den antipolnischen Tiraden dieser Frau nicht entgegengestellt. Diese Aussage kritisierte wiederum Andrzej Richard scharf. Der Soziologe und ein Kollege Engelkings an der Polnischen Akademie der Wissenschaften sagte, das ist eine Drohung und macht staatliche Zuwendungen demonstrativ davon abhängig, ob die Arbeit des Instituts der Regierung gefällt. So etwas setzt einen Schlussstrich unter die Freiheit der Wissenschaft. Welche unmittelbaren Folgen die Ankündigung von Bildungsminister Czarnek für die Arbeit von Barbara Engelking haben wird, ist noch nicht abzusehen. Sie kann sich zumindest breiter Solidarität sicher sein. Neben dutzenden polnischen Akademikern ist ihr auch Dan Michmann zur Seite gesprungen, der Leiter der Gedenkstätte Yad Vashem. Engelkings Integrität, so Michmann in einem Brief, sei über jeden Zweifel erhaben und die Attacken gegen sie ideologisch aufgeladen.
Informationen von Peter Sawicki aus Warschau. Immerhin ist er noch unangefochten im Amt und für konservative Premierminister in Großbritannien ist es längst nicht mehr selbstverständlich. Rishi Sunak reagiert weniger chaotisch als seine Vorgängerin Liz Truss, die nach ein paar Wochen schon wieder zurücktrat, oder eben deren Vorgänger Boris Johnson, der trotz vieler Skandale viel zu lange im Amt blieb. Dennoch wird Sunak mit seinem Team die Kommunalwahl jetzt genau beobachten müssen. Die Oppositionsparteien wollen beweisen, dass sie die Tories schlagen können. Christoph Brössel berichtet aus Großbritannien.
Hugh Padfield ist Unternehmer. Der Landwirt betreibt eine Käserei in der Nähe von Bath, westlich von London. 50 Personen arbeiten hier. Hugh hat an diesem Tag besonderen Besuch. Ed Davey ist gekommen, der Vorsitzende der Liberaldemokraten. Er will sich den Betrieb anschauen, lernen, was wichtig ist für Bauern und Unternehmer und wie Käse gemacht wird. Hugh führt den Politiker durch die Käserei, vorbei an Bottichen und durch Lagerhallen, wo die runden Käse reifen.
What's interesting is at this stage it's still a very firm cheese.
Hugh ist erfinderisch. Es gibt weichen Käse, anderen, der krümeliger ist, mit Trüffeln verfeinert oder mit Cider eingerieben. Ed Davey hört zu, lässt sich alles erklären, staunt. Und es gibt Bilder vom Vorsitzenden der Liberaldemokraten, der sich für Unternehmer interessiert, für Landwirte. Es ist Wahlkampf.
Oh yeah, I mean, whenever you talk to anyone, frankly, could be in business, could be in.
Egal mit wem Sie sprechen, Landwirte, andere Unternehmer, die sind unzufrieden mit der Regierung aus unterschiedlichen Gründen. Einige bekommen nach dem Brexit keine Mitarbeiter mehr. Die Energiepreise steigen. Das ist überall so. Aber die britische Regierung reagierte einfach schlecht. Und nach dem Austritt aus der EU muss die Agrarpolitik neu geordnet werden. Es geht um Subventionen und die Zukunft der Landwirtschaft. Pachten steigen. Bauern befürchten, dass das Land unbezahlbar wird. Die Aussichten für die Opposition sind gar nicht so schlecht. In diesem ersten Stimmungstest für Premierminister Rishi Sunak. Heute werden in England und Nordirland über 8000 Kommunalmandate neu bestimmt. In den Umfragen liegen die Konservativen bei 30%, Labour bei 44% und die Liberaldemokraten bei 10%. Die Konservativen leiden immer noch unter dem Hin und Her an der Parteispitze. Johnsons Rücktritt wegen der Partygate-Affäre. Danach war Liz Truss für wenige Tage im Amt, schickte mit einer katastrophalen Finanzpolitik die Märkte auf Talfahrt. Die Immobilienzinsen sind seitdem drastisch gestiegen. Dann kam Rishi Sunak. Die Rechnung zahlen die Hausbesitzer, sagt Labour-Chef Keir Starmer.
By the end of this year, nearly 2 million homeowners counting the cost of the Tories' economic vandalism with every mortgage payment they make.
2 Millionen Hausbesitzer müssten höhere Kreditraten für das Eigenheim einrechnen, sagte Starmer in der Debatte im Unterhaus gestern. Es geht um die höheren Lebenshaltungskosten in diesem Wahlkampf, steigende Gemeindesteuern, das zusammengebrochene Gesundheitswesen, privatisierte Versorger, die Abwasser ungefiltert in Flüsse und ins Meer leiten. Für Rishi Sunak geht es ums politische Überleben. Er hat die Partei stabilisiert, die extrem Rechte der Konservativen halbwegs eingefangen. Endlich konnte mit der Europäischen Union ein Abkommen zum Handel mit Nordirland unter Dach und Fach gebracht werden. Aber es bleiben die hohen Lebenshaltungskosten die soziale Frage.
Let's talk about the Labour record on house building, Mr. Speaker. In London, the former Conservative mayor built 60,000 affordable homes in his first 5 years in office. How many did the current Labour mayor manage? Half of that, Mr. Speaker.
In London habe der ehemalige konservative Bürgermeister 60.000 Sozialwohnungen gebaut. Labour habe bislang nur die Hälfte erreicht. Die Konservativen lieferten, so die Parole von Sunak. Ob diese Beispiele reichen, um die Wählerinnen und Wähler für die Tories zu begeistern, ist eher fraglich. Bessere Aussichten bei den Lebenshaltungskosten gibt es nicht. Die Probleme im Gesundheitsdienst NHS wirken erdrückend. Nach diesen Kommunalwahlen dürfte die Frage eher sein, wird Labour nach den nächsten Unterhauswahlen, wahrscheinlich Ende 2024, alleine regieren können oder braucht die Partei einen Koalitionspartner, zum Beispiel die Liberaldemokraten.
Eine Reportage von Christoph Brossel aus England, wo heute Kommunalwahlen stattfinden, genauso wie in Nordirland. Das war Europa heute mit Gerald Herter. Schönen Tag. Danke fürs Zuhören bis hierhin.